Talking Heads, Manager vor dem Mikrofon. Hintergründe, Insights, Zusammenhänge. Im Podcast von Business Upper Austria geben Branchenkenner exklusive Einblicke.
Liebe Hörerinnen und Hörer, in diesem Podcast geht es heute um den Zusammenhang zwischen Energiewende und Rohstoffnachfrage. Der Umstieg auf erneuerbare Energien und Digitalisierung sorgt für verstärkte Nachfrage nach bestimmten Rohstoffen. Diese werden jedoch großteils außerhalb der EU abgebaut und verarbeitet. Daher hat die Europäische Kommission einen entsprechenden Entwurf für einen Critical Raw Materials Act vorgelegt, der uns unabhängiger von kritischen Rohstoffen machen soll. Und heute besprechen wir, worum es hier gehen soll und was das für Oberösterreich bzw. für Österreich heißen kann. Mein Name ist Werner Pamminger, ich bin Geschäftsführer der oberösterreichischen Standortagentur Business Upper Austria und mein Gast heute ist Karin Kübelböck. Sie gibt uns heute schon einen Vorgeschmack auf ihre Keynote am 10. April bei unserem Zukunftsforum in Oberösterreich. Frau Kübelböck ist Ökonomin an der Österreichischen Forschungsstiftung für internationale Entwicklung und forscht seit vielen Jahren am Thema Rohstoffpolitik und nachhaltiger Entwicklung. Herzlich willkommen, Frau Kübelböck. Welche Rohstoffe gehören denn Ihrer Meinung nach zu diesen sogenannten kritischen Rohstoffen und wo werden diese großteils abgebaut bzw. verarbeitet?
Ja, hallo von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung. Diese kritischen Rohstoffe werden von der EU definiert und die EU veröffentlicht seit einigen Jahren schon eine Liste mit kritischen Rohstoffen. Kritisch sind sie deshalb, weil sie besonders wichtig sind für die Versorgungssicherheit der europäischen Industrie beziehungsweise auch für die Sicherung eben der sogenannten Twin Transition, das ist die Energiewende und die Digitalisierung. Jetzt schauen wir uns mal an, welche Rohstoffe werden denn da eigentlich als kritisch definiert. Aktuell ist das eine Liste von 32 Rohstoffen und da gehören so bekannte Rohstoffe dazu, wie zum Beispiel Lithium oder Kobalt ist vielleicht auch ein bekannter Rohstoff und Graphit oder Titan. Es gehören aber auch viele Rohstoffe dazu, die man höchstens aus dem Chemieunterricht kennt, wie zum Beispiel Hafnium oder Strontium oder Scandium, also auch ganz spezielle Materialien. Das Besondere an diesen Rohstoffen ist, dass sie sehr wichtig sind für die Herstellung von ganz bestimmten Produkten, die eben für Digitalisierung und Energiewende gebraucht werden, wie zum Beispiel die Herstellung von Autobatterien oder von Solarpanelen oder von Windrädern. Und diese Rohstoffe werden aber aktuell nicht in der EU abgebaut. Das heißt, die EU hat eine sehr, sehr hohe Abhängigkeit von diesen Rohstoffen. Sowohl in unverarbeiteter Form, das heißt, sie werden weder abgebaut, noch werden diese Produkte produziert in der Europäischen Union. Vielleicht ein paar Beispiele. Also Lithium ist ein Rohstoff, der sehr viel diskutiert wird, weil er eben gerade für die Elektromobilität sehr wichtig ist, für die Herstellung von Batterien. Da kommen derzeit ca. 70% der Importe aus Chile oder auch Kobalt ist immer wieder in aller Munde. Da gibt es auch eine sehr hohe Importabhängigkeit. Da werden auch ungefähr 70% in der Demokratischen Republik Kongo abgebaut. Was vielleicht auch noch wichtig ist zu sagen, es ist einerseits sozusagen, werden diese Rohstoffe nicht in der EU abgebaut, aber vor allem auch nicht verarbeitet, weil die Verarbeitung von Produkten und auch die Verarbeitung von Erzen zu Metallen sehr stark ausgelagert wurde und da eine sehr, sehr hohe Dominanz von China da ist. Und zum Teil ist man zu fast 100% abhängig vom Import von verarbeiteten Produkten aus China.
Vielen Dank. Das hört sich jetzt aber so an, wie wenn es bei Engpässen wirklich zu einer Bremse der entsprechenden Energiewende kommen kann.
Ja, das ist auch der Grund, warum dieser Critical Raw Materials Act beschlossen wurde und eben auch bald in Kraft treten wird, weil man draufgekommen ist im Laufe der Zeit, dass eben diese Abhängigkeit, in die sich die EU da begeben hat, sehr, sehr problematisch sein kann, für die Energiewende, für Digitalisierung und auch für andere Zwecke. Und das hat ja die Covid-19-Krise auch nochmal verschärft dargestellt, dass eben diese Lieferketten, auf die man sich jahrelang verlassen hatte oder jahrzehntelang, gar nicht so gut funktionieren, wie man sich das gedacht hat. Und dass es eben da sehr, sehr große Abhängigkeiten von einigen wenigen Akteuren und einigen wenigen Ländern gibt. wenn man diesen Zugang zu diesen Rohstoffen nicht hat oder auch den Zugang zu diesen zum Beispiel Batterien oder eben auch Brennstoffzellen oder anderen Teilprodukten, die man da braucht, dann kann es ein Problem sein für alle möglichen Bereiche, aber eben auch für den Bereich der Energiewende. Und vielleicht, wenn man sich nochmal diese Energiewende ein bisschen vergegenwärtigt, dann ist es ja so, einerseits geht es natürlich um die Erschließung von erneuerbaren Energiequellen, weil wir müssen ja weg von den fossilen Energien, das wäre eben Erdöl, Kohle und Gas, und hin zu erneuerbaren Energien. Und die Quellen dieser erneuerbaren Energien sind eben Sonne, Wind und Wasser zum Beispiel. Und um diese erneuerbaren Energien zu erschließen, braucht es dann eben Solarpaneele und Windkrafträder oder eben auch Wasserkraftwerke. Dann geht es aber auch darum, dass ja diese erneuerbaren Energien hauptsächlich Strom sind. Und dann geht es ja darum, dieser Strom muss ja irgendwie auch transportiert werden. Das heißt, es geht auch um die Verlegung von Kabeln, um die ganze Infrastruktur für diese erneuerbaren Energien. Und das Dritte ist dann auch, diese Energien müssen ja auch gespeichert werden. Das heißt, es geht auch um die Herstellung von Batterien, zum Beispiel für die Speicherung dieses Stroms. Und überall braucht man da ganz bestimmte Rohstoffe und ziemlich viele Rohstoffe. Und da ist man eben jetzt in den letzten Jahren draufgekommen, dass die Sicherung von diesen Rohstoffen eben zum Teil nicht garantiert ist und dass man da mehr tun muss.
Was steht denn jetzt da ganz konkret drinnen in diesem Critical Raw Materials Act? Können Sie uns einen kurzen Überblick über die zentralen Elemente geben, beziehungsweise gibt es da Ziele und Quoten, die man hier erreichen möchte?
Ja, also der Critical Raw Materials Act ist sozusagen die Fortsetzung einer Politik der Europäischen Union zu kritischen Rohstoffen. Diese Politik gibt es seit 2008, da ist das erste Mal eine Rohstoffinitiative veröffentlicht worden. Jetzt ist es das erste Mal eine Verordnung, das heißt ein Rechtsakt. Und da sind jetzt Zielvorgaben drinnen, dass eben die EU ihre Abhängigkeit von Rohstoffimporten und von Rohstoffverarbeitung reduzieren möchte. Da stehen jetzt ganz konkrete Zielvorgaben drinnen. Das eine ist, dass 10% der strategischen Rohstoffe, die die EU braucht, auch in der EU abgebaut werden sollen. Das heißt, der Abbau von Rohstoffen soll erhöht werden. Dann sollen 40% der strategischen Rohstoffe, den die EU braucht, in der EU raffiniert, das heißt verarbeitet werden. Und 25% der strategischen Rohstoffe sollen in der EU recycelt werden. Das sind jetzt sozusagen mal diese drei Vorgaben, die dieser Critical Raw Materials Act vorsieht für die Erhöhung sowohl des Abbaus, der Produktion und auch des Recycling in der EU. Und dann gibt es noch eine weitere Zielsetzung, nämlich dass nicht mehr als 65% eines strategischen Rohstoffs aus einem der Nicht-Mitgliedsländer der EU kommen sollen. Das sind die Vorgaben, die die EU da macht. Und wir müssen da vielleicht jetzt auch nochmal drauf eingehen, warum haben wir vorher von kritischen Rohstoffen gesprochen und jetzt rede ich von strategischen Rohstoffen. Es gibt eine Liste von eben diesen 32 kritischen Rohstoffen und davon ist dann eine Anzahl eben strategischer Rohstoffe dabei, die dann eben nochmal eine Sonderbehandlung erfahren, weil sie besonders wichtig sind. Das ist jetzt das erste Mal, davor gab es nur kritische Rohstoffe. Jetzt gibt es einen Unterbereich der kritischen Rohstoffe, die zusätzlich auch als strategisch benannt werden. Und für diese strategischen Rohstoffe gelten eben diese Zielvorgaben. Also das eine sind diese Zielvorgaben des Critical Raw Materials Act. Das zweite ist die Definition von sogenannten strategischen Projekten. Und zwar ist es so, dass es strategische Projekte geben soll, die dann von der EU als solche anerkannt werden, die dann besonders beschleunigte Verfahren bekommen, zum Beispiel eben beschleunigte Genehmigungsverfahren. Da müssen die Behörden schneller sein, wenn sie solche Projekte Abbau, Recycling, Verarbeitung genehmigen. Und dafür soll es einen sogenannten Single Point of Contact geben oder Point of Single Contact, wo alle Genehmigungen, die ein Unternehmen braucht, in einer Stelle zusammengefasst werden. Das heißt, davor haben sich die Unternehmen bei verschiedenen Stellen um verschiedene Lizenzen und Genehmigungen da die Anträge stellen müssen. Und jetzt soll es eben 9 Monate nach Inkrafttreten dieses Acts soll es eine Anlaufstelle geben, die alle Genehmigungen koordiniert. Was auch noch eine Veränderung ist bei diesen strategischen Projekten, ist, dass diese Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren verkürzt werden sollen. Und die Möglichkeit bei sozusagen der öffentlichen Stellungnahmen wird auch verkürzt. Also das wird jetzt dann zwischen 30 und 85 Tagen sozusagen wird es die Möglichkeit geben, für die Öffentlichkeit Stellung zu nehmen. Das heißt, diese strategischen Projekte sollen verkürzte Verfahren bekommen und das ist auch eine wichtige Neuerung in diesem Critical Raw Materials Act. Was steht sonst noch drin? Es stehen Zielvorgaben für Kreislaufwirtschaft drinnen und Maßnahmen der Mitgliedstaaten für die Förderung von Kreislaufwirtschaft. Es steht was zu Zertifizierungen drinnen und es wird auch ein sogenanntes Critical Raw Material Board geschaffen, bei dem jetzt darum geht, es ist ein Gremium, das eben diese strategischen Projekte beurteilt. Also vielleicht zusammengefasst nochmal das Wichtige. Das eine sind diese Zielvorgaben bezüglich Abbau, Recycling und Verarbeitung der kritischen Rohstoffe und vor allem diese Definition der strategischen Projekte.
Darf ich noch mal ganz kurz bei den Zielen bleiben? Wie realistisch schätzen Sie denn die Zielerreichung ein? Sie haben vorhin erwähnt, es ist in den letzten Jahren, Jahrzehnten ja zu einer Auslagerung vor allem der Raffinierung gekommen. Jetzt wissen wir, dass sich mit dem Russland-Ukraine-Konflikt ja die Energiepreissituationen, die Energiepreisschere zwischen zum Beispiel USA und Europa ja noch mehr auseinanderentwickelt hat. Ist es realistisch, dass diese Ziele auch erreicht werden können?
Also zum Teil ja, zum Teil nein, würde ich jetzt mal sagen. Weil es ist nämlich so, also einerseits gibt es gewisse Rohstoffe wie zum Beispiel Kupfer, da überschreitet das die EU, da ist zum Beispiel 50% von dem Kupfer, das in der EU verarbeitet wird, kommt auch aus der EU, wird entweder abgebaut oder eben recycelt. Aber bei anderen Rohstoffen ist das derzeit gar nicht der Fall. Also bei seltenen Erden oder eben auch Kobalt oder so, da wird zum Teil das in der EU noch gar nicht oder fast gar nicht abgebaut. Und erfahrungsgemäß ist es so, und es ist auf der ganzen Welt gleich, braucht es vom Beginn der Exploration bis zur Eröffnung von einer Mine 12 bis 15 Jahre. Und da sind die Genehmigungen nur ein kleiner Teil davon. Die Genehmigungen sollen ja beschleunigt werden, aber es braucht einfach wahnsinnig viele technische Voraussetzungen. Diese Rohstoffe sind zum Teil tief unter der Erde. Das heißt, da muss man mehr als 500 Meter tief graben oder mehrere Kilometer tief, um zu schauen, ob es diese Rohstoffe überhaupt gibt. Das Zweite ist dann zu schauen, ob es technisch möglich ist, die abzubauen. Da gibt es wahnsinnig viele technische Voraussetzungen. Das heißt, es gibt sehr, sehr lange Vorlaufzeiten, sozusagen 12 bis 15 Jahre im Durchschnitt von der Exploration bis zum Abbau der Rohstoffe. Und bis 2030 sind es jetzt nur mehr, nicht mal mehr 6 Jahre. Das heißt, bei vielen Rohstoffen ist das unrealistisch. Aber es soll eben durch diesen Raw Materials Act einfach die Aufmerksamkeit darauf gelenkt werden, dass in der EU auch wieder Rohstoffabbau im Prinzip passieren soll. Und es gibt natürlich jetzt schon etliche Unternehmen, die sich um Lizenzen bemühen für den Abbau der Rohstoffe. Also zum Beispiel ist ja auch in Österreich soll ja Lithium verstärkt abgebaut werden. In Wolfsberg ist es schon relativ weit, aber es gibt auch eine Firma, die sich jetzt um Lizenzen bemüht hat in 3 anderen Standorten. Also das heißt, es gibt natürlich jetzt schon Bewegung, aber dieses 2030-Ziel ist bei vielen Rohstoffen nicht realistisch.
Also die Herausforderungen sind groß, das ist, glaube ich, bei solchen Anstrengungen immer klar. Sehen Sie Chancen, die sich daraus für die österreichischen Unternehmen ergeben? Weil überall, wenn es Änderungen und Veränderungen gibt, gibt es ja nicht nur Herausforderungen, sondern auch Chancen.
Ja, also einerseits ist es so, dass natürlich viele oberösterreichische Unternehmen Rohstoffe verarbeiten und auch die verarbeitete Industrie ja sehr, sehr wichtig ist in Oberösterreich. Und dann natürlich auch eine gewisse Technologieführerschaft oder sozusagen eine sehr hohe Innovations- und Technologieposition vorhanden ist. Und die Europäische Union hat eben dieses Thema Rohstoffsicherheit und Versorgung mit Rohstoffen jetzt als wichtiges strategisches Politikfeld erkannt, was natürlich auch für Unternehmen wichtig ist, die diese Rohstoffe verarbeiten. Auf der anderen Seite kann die europäische Politik und die österreichische Politik so viel machen, wie sie will. Wenn die Unternehmen kein Interesse daran haben, diese Rohstoffe abzubauen oder zu verarbeiten, dann nützen auch die verkürzten Verfahren eigentlich nichts. Und da geht es halt darum, ist es überhaupt rentabel, bestimmte Dinge hier in Österreich zu verarbeiten in Bezug auf die Kosten, die da entstehen und sozusagen verschiedene andere Faktoren. Das müssen sich die Unternehmen dann anschauen. Aber ich glaube, es ist wichtig auf jeden Fall, dass die Unternehmen diese Chance der Energiewende wahrnehmen, einerseits mehr dazu beitragen, selber zur Dekarbonisierung und natürlich auch da schauen, dass die Produkte, die benötigt werden, ob es da Chance gibt, die herzustellen, was jetzt die Mobilität betrifft oder eben auch die Versorgung mit erneuerbaren Energien. Da gibt es sicher viele Chancen, die ergriffen werden sollten.
Das eine ist ja sozusagen die Verarbeitung und die Exploration von diesen Rohstoffen innerhalb von Europa. Eine andere Möglichkeit ist natürlich alternative Rohstoffquellen oder überhaupt Material- und Rohstoffsubstitutionsmöglichkeiten zu suchen und zu entwickeln. Sehen Sie da Möglichkeiten für die heimische Industrie und Wirtschaft?
Ja, also sagen wir mal so, es ist, was aus meiner Sicht bei dieser Rohstoffstrategie zu kurz kommt, ist die Betonung darauf, dass es nicht nur darum geht, auf erneuerbare Energien umzusteigen, sondern dass es insgesamt dazu geht, zu schauen, wie können wir unseren gesellschaftlichen Energieverbrauch reduzieren, indem man effizienter wird, sagen, welche Dinge sind vielleicht nicht unbedingt notwendig, wie den öffentlichen Verkehr zum Beispiel mehr fördern. Also insofern glaube ich, dass man auf diese Aspekte auch noch viel mehr schauen muss. Was ist möglich in Bezug auf Kreislaufwirtschaft, was ist möglich in Bezug auf Energie sparen und eine Reduktion des Energieverbrauchs. Das sind Aspekte, auf die man noch viel mehr achten sollte.
Ich glaube ja auch, dass wir gerade im Bereich Recycling-Technologien und Kreislaufwirtschaft hier besondere Chancen haben, weil wenn es in unseren Böden keine seltenen Erden gibt, dann kann man die ja nicht abbauen. Ich glaube, was das Thema Recycling betrifft, haben wir in vielen Bereichen hier wirklich aus unseren Technologien und Unternehmen tolle Chancen und Möglichkeiten, hier auch sozusagen auch global wieder eine stärkere Führungsrolle zu übernehmen. Sehen Sie dort auch das als Möglichkeit oder als Schwerpunkt, den wir hier in besonderem Maße verfolgen sollten?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass es in jedem Feld und in der Industrie notwendig sein wird, zu schauen, wie kann man insgesamt nachhaltiger werden. Und da ist Kreislaufwirtschaft sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man Kreislaufwirtschaft auch ganzheitlich sieht. Also Kreislaufwirtschaft, da gibt es eben oft eine sehr starke Betonung auf Recycling. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil derzeit einfach viel zu wenige Rohstoffe recycelt werden. Und da geht es auch um eine Veränderung von Produktionsvorgaben, damit Dinge ausbaubar werden, damit sozusagen da auch das überhaupt möglich ist zu recyceln. Ein Handy ist da ein wichtiges Stichwort zum Beispiel, dass Akkus ausbaubar werden und so weiter. Aber was man auch sehen muss, ist, dass natürlich die Kreislaufwirtschaft schon viel früher beginnt, nämlich beim Schauen, braucht man das Produkt überhaupt oder gibt es nicht Produkte, die langlebiger sind, die man längerfristiger verwenden kann. Das heißt, dass sich die Qualität verbessert und die Haltbarkeit der Produkte, dass der Ressourcenverbrauch in bestehenden Produkten geringer ausfällt. Und da ist gerade zum Beispiel das Thema Autos gerade sehr wichtig, weil man sieht, dass Autos eigentlich immer größer werden statt kleiner. Und eigentlich sollte man kleinere Autos bauen, die weniger Ressourcen verbrauchen, wenn man schon sozusagen auf individuellen Fahrzeugen fährt. Dann eben die Frage, wie man Produkte wiederverwenden kann, ob es nicht möglich ist, Dinge zu teilen. Da gibt es ja auch innovative Ansätze von Unternehmen, die schauen, dass man Dinge eher teilt als besitzt. Diese Reparaturfähigkeit und das Setzen auf Reparaturen, da ist sicher auch viel Potenzial für Unternehmen drinnen. Also das sind lauter Dinge, die schon am Beginn der Kreislaufwirtschaft stehen, die man sagt, langlebigere Produkte, weniger Materialverbrauch, teilen statt besitzen. Also das ist auch ein sehr wichtiger Bereich, wo, glaube ich, Unternehmen auch sehr, sehr gut drauf schauen. Und das Zweite ist natürlich das Thema Recycling, dass es da viel mehr braucht, dass Materialien wiederverwendet werden und dass man von Beginn des Produktdesigns und auch von den Politiken drauf schauen muss, dass keine Rohstoffe auf der Müllhalde landen oder eben auch thermisch verwertet werden müssen.
Das haben wir, glaube ich, ein gutes Stichwort schon gebracht, eben die Rolle der Verbraucherinnen und Verbraucher bei der Reduktion der Rohstoffnachfrage. Wie weit hat der Konsument, die Konsumentin es hier auch in der Hand, dieses Rad in die richtige Richtung zu drehen?
Ja, also natürlich ist die Rolle der Konsumentin und der Konsumenten auch eine wichtige. Ich persönlich finde aber, dass es sozusagen die strukturellen Voraussetzungen braucht, damit Konsumentinnen weniger Ressourcen verbrauchen. Also sozusagen zum Beispiel müsste es eigentlich unbequem werden, dass man sozusagen so viele Ressourcen verbraucht, dass keine Werbung gibt, jede alle 2 Jahre ein neues Handy zu verwenden, sondern dass man sagt, es gibt zum Beispiel einen Einsatz, also man muss zum Beispiel die Handys, oder zumindest gibt es Anreize, die Handys zu reparieren und es ist nicht mehr so modern, das dauernd neu zu haben oder auch in Bezug auf Mobilität, in Bezug auf alle Elektrogeräte sozusagen. Also da braucht es durchaus auch Vorgaben von politischer Seite, damit dieser Ressourcenverbrauch auch sinkt, ja, damit die Dinge langlebiger werden, damit sie repariert auch werden, damit es eben einfacher ist, sie zu reparieren. Also Konsumenten und Konsumentinnen spielen eine wichtige Rolle, gleichzeitig soll man auch nicht die Verantwortung abwälzen und schon die Politik da stärker in die Pflicht nehmen, diese Voraussetzungen zu schaffen, damit der Ressourcenverbrauch reduziert wird. Ich glaube, dass diese Energiewende ganzheitlich gedacht werden muss. Also wir haben jetzt jahrelang im Prinzip unsere Energie konsumiert auf Kosten einerseits der Umwelt, auf Kosten des Klimas und auf Kosten von vielen anderen Ländern. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass diese Energiewende, so wie Sie jetzt sehen, nicht wieder auf Kosten der Länder geht, wo diese Rohstoffe vorkommen. Also dass man nicht sagt, okay, wir haben jetzt viele erneuerbare Energien, wir haben jetzt Elektroautos, wir haben keine Treibhausgasausstöße mehr, weil wir eben sozusagen andere Produkte verwenden, aber gleichzeitig steigt die Belastung in anderen Ländern durch den verstärkten Abbau von Lithium, der sehr viel Wasser verbraucht, von Kobalt, von auch viel mehr Kupfer und anderen traditionellen Rohstoffen. Also wir müssen schon schauen, dass wir unseren Ressourcenverbrauch nicht wieder auslagern und sagen, wir sind eh so grün, sondern dass wir das ganzheitlich sehen und dass wir wirklich auch auf eine Reduktion des Energies- und Ressourcenverbrauchs setzen.
Vielen Dank, Frau Kübelböck, für diese spannenden Einblicke. Wir freuen uns schon sehr, Sie am 10. April bei unserem Zukunftsforum begrüßen zu dürfen. Tickets und Programminfos gibt es auf www.zukunft-forum.at. Auch bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, bedanke ich mich fürs Zuhören. Folgen Sie uns auch auf LinkedIn und abonnieren Sie unseren Newsletter, um über das aktuelle Geschehen am Standort Oberösterreich auf dem Laufenden zu bleiben.